Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Klaus Röck und einem sehr sympathischen Gast, der Jazzpianistin und Sängerin Olivia Trummer. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Heute Abend sind Sie in Hamburg zu hören im Duo mit dem Schweizer Vibraphonisten Jean-Louis Trubeau, Classical to Jazz, so der Titel Ihres aktuellen 6. Albums, wenn ich richtig gezählt habe. Man ahnt es schon, es geht um die Synergien, die sich aus beiden Genres gewinnen lassen, der Klassik und dem Jazz. Wie kam es zu diesem Projekt in dieser ja doch etwas ungewöhnlichen Besetzung?
Ja, das Projekt an sich, also die Idee, Klassik und Jazz zu verbinden, war mir schon längere Zeit ein Bedürfnis geworden, nachdem ich ja in beiden Welten sozusagen ausgebildet wurde und mich für beides sehr interessiert habe und letztendlich schon auch Spaß hatte, einfach da was zwischendrin entstehen zu lassen, was eben von diesen beiden Tendenzen, von diesen, ja, Dingen, die man der Klassik zuschreibt und die dann natürlich auch stattfinden und eben auch vom Jazz, die so das Beste vereint sozusagen und dann eben dadurch auch was Neues entstehen lässt. Und letztendlich kam das Projekt dann wirklich in die Realität, als ich Jean-Louis kennengelernt habe. Da konnte ich mir einfach alles vorstellen musikalisch, weil er einfach wahnsinnig schnell aufgefasst hat und einfach auch trotzdem wahnsinnig improvisationsfreudig war. Und diese Mischung hatte ich tatsächlich gesucht für dieses Projekt.
Wie haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt, kurz nachdem ich nach Berlin gezogen war, abends auf einem Konzert. Es war ein Doppelkonzert mit einer Hälfte mit mir und einer Band und die andere Hälfte mit ihm und einer anderen Band. Und dann habe ich ihn in der ersten Hälfte gehört und war gleich ganz begeistert und habe ihn dann gleich spontan auch für die zweite Hälfte, also zu meinem Konzert, mit auf die Bühne gebeten. Und da haben wir dann gemerkt, dass wir uns wirklich so fallen lassen können musikalisch und dass wir uns einfach vertrauen.
Aber er ist ein reiner Jazzer. Sie sind ja auf beiden Gebieten quasi richtig ausgebildet, wenn ich das richtig sehe.
Genau, genau. Also er ist wirklich, also er lebt für den Jazz und für die Improvisation und sehr virtuos auch. Vibraphon ist ja auch nicht unbedingt so ganz das klassische Instrument. Also ich weiß nicht, er hat seine Sozialisation auf jeden Fall über den Jazz bekommen.
Sie sind in beiden Welten zu Hause, haben sogar 5-mal den Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen. Mussten Sie sich eigentlich selbst irgendwann entscheiden zwischen Klassik und Jazz oder ist das so en passant passiert?
Ja, also ich habe mich lange drum gedrückt, könnte man sagen. Also ich habe ja mit beidem etwa zeitgleich angefangen. Also Improvisation würde ich dann vielleicht eher sagen als Jazz speziell. Also diese Haltung, einfach auch selber Musik zu sprechen und neugierig zu sein, die hat mich von früher Kindheit an begleitet. Dann habe ich beides studiert und mich sozusagen um die Entscheidung noch gedrückt. Letztendlich hängt mein Herz noch mehr am selber Erfinden und eben nicht in erster Linie Interpretieren von bereits vorhandenem. Und das hat mich dann doch in die Jazz-Richtung geführt letztendlich.
Aber Sie unterscheiden noch zwischen Klassik und Jazz oder sind die Grenzen da auch mittlerweile fließend?
Ja, also wenn man drüber spricht, dann unterscheide ich ganz gern. Das bringt natürlich so ein bisschen ein paar Kanten noch hinzu. Da kann man ja dann auch überlegen, wie viel Klassik im Jazz ist und wie viel Jazz sozusagen in der Klassik.
Das eine Menge.
Das sind eher Gedankenspiele, aber wenn man dann am Klavier sitzt und spielt, also dann denke ich eigentlich sehr in Musik.
Jetzt sind die Hörerinnen und Hörer natürlich neugierig geworden. Classical to Jazz. Wir wollen mal hören, wie das klingt bei Olivia Trummer und Jean-Louis Trubeau. Preludio. Und ich bin mir ziemlich sicher, viele werden sofort merken, welcher Komponist hier Pate stand. Olivia Trummer Klavier und Jean-Louis Trubeau Vibraphon, Preludio. Ganz deutlich und hörbar inspiriert von einem anderen sehr bekannten Präludium, nämlich dem aus der Partita Nummer 1, Werkeverzeichnis 825 von Johann Sebastian Bach. Olivia Trummer, wie ist dieses Stück entstanden? Hatten Sie eine Partitur im Studio, eine Skizze? Wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, die Partitur, diese Bearbeitung hat wahrscheinlich den Anfang darin gefunden, dass mein Vater, der auch klassischer Pianist ist, die ganze Partita zu Hause von vorn bis hinten durchgeübt hat, über Monate, wenn nicht Jahre. Und ich dann praktisch das Stück eigentlich übers Gehör fast auswendig konnte, sozusagen.
Wie alt waren Sie da?
Oh Gott, wie alt war ich denn da? Das ist schon lange her. Da war ich dann vielleicht 15, 16. Und das Stück blieb irgendwie so ein bisschen in meinem musikalischen Gedächtnis. Ich habe mich dann irgendwann auch selber dran gemacht, das zu üben. Und habe dann Lust bekommen, das eben auch zu bearbeiten und so ein bisschen unkonventionell umzusetzen. Und ja, das funktioniert dann in dem Sinne, dass ich sehr subjektiv durch das Werk gehe und einfach schaue, welche Momente bleiben besonders bei mir hängen. Also wo sehe ich so ein bisschen noch mehr die Essenz des Stückes als vielleicht in anderen Teilen. Das ist ganz subjektiv. Und dann mache ich praktisch, dann filtere ich sozusagen, nehme ganz viel weg vom Stück erstmal, bis nur noch ganz ein paar Sachen übrig bleiben. Und daraus spinne ich dann praktisch einen neuen Stoff. Also mit allen harmonischen Wendungen, die mir einfallen, oder mit allem, was irgendwie so sich neu damit verbindet.
Und wie führen Sie diesen neuen Stoff dann Ihrem Duopartner zu?
Ja, das sobald dann eben noch jemand mitspielt, muss das Ganze natürlich irgendwo auch auf Noten geschrieben werden. Also davor, ich mag es eigentlich, die Stücke im Kopf zu behalten oder wirklich nur mit rudimentären Skizzen einfach so ein bisschen festzuhalten. Aber eigentlich sollte es im Kopf sich weiterentwickeln können. Wenn es an den Punkt gekommen ist, dass man wirklich anfängt zu proben, dann ja, darauf habe ich mich sehr gut versucht vorzubereiten, wirklich viele Noten geschrieben, viele Dinge, Details überlegt und dann trotzdem noch Raum zu lassen eben für einen kreativen Jazzmusiker. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Aber es hat gut geklappt. Also.
Und wie viel von dem, was wir gerade gehört haben, ist improvisiert ungefähr?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also die Noten von diesem Projekt sind tendenziell mehr ausgeschrieben als von anderen Projekten, die ich habe. Also da gibt es schon klar definierte Linien für Jean-Loup oder auch für mich, Bass und auch Melodie und auch ja, viele, viele Taktwechsel sozusagen, aber eben dann auch klar abgesteckte Harmoniesymbole, wo man dann viel Freiheit auch genießt.
Johann Sebastian Bach scheint ja derzeit in der Jazzszene ziemlich beliebt zu sein. Der deutsche Bassist Dieter Ilk hat ihm jüngst ein ganzes Album gewidmet, der amerikanische Pianist Brett Mehldau, ein berühmter Kollege von Ihnen, ebenfalls. Haben Sie dafür eine Erklärung oder haben Sie sich vielleicht abgesprochen? Wie kommt das? Sie waren ja früher dran. Sie waren früher als diese beiden, muss ich dazu sagen.
Ha. naja, gut, also da war ich sicherlich selber auch nicht die Erste, die auf die Idee gekommen ist.
Nein,
insofern, man inspiriert sich ja vielleicht auch gegenseitig. Oder ich denke, dass Bachs Musik einfach so viel, ja, wie soll ich sagen, eine sehr gute Fläche ist. Also das muss ich jetzt mit viel Vorsicht sagen, weil seine Musik steht natürlich auch absolut für sich, ohne Vorbild für irgendwas zu sein oder sein zu müssen. Aber ich denke, dass auf seiner Musik irgendwie noch viel aufgebaut werden kann, oder es kann irgendwie, es bleibt so wenig emotional. Also man kann praktisch das auch in andere Kontexte stellen und man erkennt immer noch das Gerüst sozusagen von Bach, die Handschrift.
Weil es so mathematisch angelegt ist?
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt an Bach denke, denke ich nicht in erster Linie an Mathematik persönlich, aber sicher hat das was, das ist ja fast schon architektonisch sozusagen, auch seine Musik, also da mag was dran sein.
Bach ist ja auf diesem Album nur eine Ihrer Inspirationsquellen. Aus welchen schöpfen Sie noch? Welche Komponisten sind da noch zitiert?
Also speziell auf dem Album, was wir aufgenommen und veröffentlicht haben, da ist noch ein Scarlatti, eine Sonate als Inspirationsquelle zu nennen, und außerdem die Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart, die wirklich jeder kennt, in A-Dur mit dem berühmten Alla Turca am Ende. Die Sonate habe ich beispielsweise auch selbst gespielt im klassischen Klavierstudium und ich glaube auch eigentlich früher so, sogar. Da ist natürlich das Reizvolle auch, dass das so bekannt ist und dass man eben auf dieser Basis wirklich gut sich noch vom Original wegbewegen kann und wirklich alle dann auch das Neue gut wahrnehmen können.
Sie sind ja nicht nur eine tolle Pianistin, Sie können auch noch singen. Als Sie das letzte Mal bei uns zu Gast waren, das war vor ungefähr 6 Jahren, wir saßen ja auch gemeinsam in diesem Studio, da haben wir über ein Album gesprochen, da haben Sie deutsche Texte gesungen. Jetzt bei Classical to Jazz singen Sie manchmal ohne Text mit. Demnächst erscheint ein neues Album, über das wir auch noch sprechen werden, auf dem Sie vorwiegend Englisch singen, sogar, ich glaube, nur Englisch singen. Wie haben Sie es denn am liebsten, Olivia Trummer?
Ja, da bin ich selbst überfragt. Also am liebsten habe ich die Freiheit, das zu tun in dem Moment, in dem ich es für richtig halte. Und ich sehe mich durchaus hingezogen, auch Deutsch zu singen. Also das hat wirklich, das geht natürlich für mich persönlich auch noch tiefer. Das ist ja meine Muttersprache. Mit dem Englischen bin ich allerdings mittlerweile auch so gut vertraut, dass das für mich wie eine zweite Muttersprache schon fast geworden ist. Und es hat nochmal irgendwie einen anderen Reiz vielleicht, eine andere Poesie in der Sprache. Jede Sprache hat, glaube ich, ihre eigene Poesie. Und am liebsten würde ich mich nicht entscheiden müssen.
Sie haben sich entschieden bei den Wünschen für diese Sendung für ein deutschsprachiges Lied von Alban Berg, Die Nachtigall, nach dem gleichnamigen Gedicht von Theodor Storm. Die Nachtigern von Alban Berg, gesungen von Anna-Sophie von Otter, Mezzosopran. Begleitet wurde sie von Bengt Forsberg am Klavier. Olivia Trummer, Sie haben sich dieses wirklich sehr, sehr schöne Lied gewünscht. Haben Sie eine Schwäche für romantische Gedichte? Das ist ja eine Theodor Storm-Vertonung.
Ja, könnte man so sagen. Also generell bin ich ein Fan davon, wenn Musik und Wort zusammentreffen und dadurch dann wirklich noch ein Mehrwert entsteht, also sowas Intensives wie so ein wunderschönes Stück eben, wie wir gerade gehört haben, ist ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Und also vielleicht auch speziell die Romantik eignet sich da besonders gut, weil da ja auch alles so ineinander fließt, also die Gedanken, die Bilder und dann eben mit dem Fluss der Musik zusammen, das. Ja, ich habe auch persönlich mal einen Eichendorff-Zyklus vertont, also vielleicht habe ich tatsächlich so einen Hang zur Romantik.
Haben Sie auch selbst Erfahrung als Liedbegleiterin am Klavier? Das ist ja auch eine große Kunst.
Ja, ein bisschen, ja. Also das war tatsächlich auch diese 7 frühen Lieder von Alban Berg, habe ich vor ein paar Jahren bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen zusammen mit einer Sängerin namens Stefanie Irani gespielt. Das war sozusagen eins vielleicht der letzten Konzerte, wo ich die Klassik wirklich auch klassisch gespielt habe. Und das war so ein Liederabend.
Frei von Improvisation, da nichts variiert quasi?
Natürlich nicht frei von Improvisation, aber eben die Klassik, wie man die Klassik erwartet und dazwischen dann etwas Unerwartetes. Also da habe ich dann zwischen den Liedern dann ab und zu bin ich in Richtung Gershwin ausgeflogen.
Abgedriftet sozusagen.
Genau.
Ich hatte vor kurzem eine Sendung mit Ihrem Kollegen Michael Wollny aufgenommen und ich finde das ganz interessant. Er hat sich nämlich auch ein Lied gewünscht nach einer romantischen Textvorlage. Bei ihm war es eine Eichendorff-Vertonung von Schumann. Wollny ist ja wie Sie ebenfalls klassisch ausgebildeter Pianist und mehrfacher Sieger beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert. Gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen? Kennen Sie sich?
Die große Gemeinsamkeit ist sicherlich, dass wir Klavier spielen, beide. Wir kennen uns nicht persönlich, leider, also noch nicht, sage ich mal. Aber ich glaube, ich habe einmal ein Konzert von ihm in Berlin gehört, aber dabei ist es auch geblieben, also ist noch ausbaufähig.
Okay. Wie arbeitet es sich eigentlich als junge Frau, Sie sind Anfang 30, in einer Szene, die ja doch nach wie vor noch von Männern dominiert wird? Spielt das heute noch eine Rolle oder herrscht im Jazz mittlerweile die völlige Gleichberechtigung der Geschlechter?
Da darf man jetzt, muss man aufpassen, dass man nichts sagt, was falsch interpretiert werden könnte. Also eigentlich für mich gibt es keine Schwierigkeiten, mich respektiert zu fühlen in dieser schon immer noch männerdominierten, in diesem Gebiet von Jazz. Ich denke, es kann eigentlich auch eine gute Dynamik dadurch entstehen, wenn man jetzt nicht immer 50-50 sozusagen gleich ja, wie soll man sagen, also...
Gleichberechtigt?
Ja, nicht gleichberechtigt soll man auf jeden Fall sein, aber... Auf Augenhöhe, auf jeden Fall auch, aber ich muss mich jetzt, also wenn ich Musik mache, sagen wir es so, fühle ich mich nicht in erster Linie als Frau, sondern ich fühle mich irgendwie als das kreative Wesen, was in mir ist und da denke ich in erster Linie nicht über Geschlechter nach. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht letzten Endes auch einen positiven Wert haben kann, wenn man als einzige Frau in der Band ist. Das hat durchaus auch Vorteile oder angenehme Seiten.
Das ist ja bei Ihnen schon immer so. Sie umgeben sich mit Männern.
Ja, also nicht bewusst, sondern es kommt halt einfach so. Also ich lerne jetzt doch immer wieder auch mal Musikerinnen kennen, mit denen ich auch gerne in Zukunft mehr zusammenarbeiten möchte. Also ich bin da wirklich vom Kern des jeweiligen Menschen. Das ist eigentlich das Interessante für mich.
Heute Abend stehen Sie ja auch wieder mit einem Mann auf der Bühne in Hamburg mit Ihrem aktuellen Album Classical to Jazz. Aber Sie waren mittlerweile schon wieder fleißig im Studio, diesmal alleine. Ein live aufgenommenes Album, das demnächst ausschließlich auf Vinyl erscheint, zumindest zuerst mal auf Vinyl, wie Sie mir vor der Sendung verraten haben. Ich glaube ja, es gibt nicht wenige junge Menschen, die noch nie in ihrem Leben eine Schallplatte in den Händen hatten. Jazz auf Vinyl in Zeiten von allgegenwärtigem Streaming, funktioniert das überhaupt?
Also ich denke, zu jeder Tendenz oder zu jeder Bewegung gibt es ja dann auch irgendwann eine Gegenbewegung. Und die Vinylbewegung hat ja vielleicht auch schon vor ein paar Jahren eingesetzt. Also da kenne ich viele Klangliebhaber, die eben auch das Musikhören wieder so richtig als Erlebnis zelebrieren. Und ich glaube, für die wird dann die Platte auf jeden Fall sehr willkommen sein.
Und es ist eine tolle Aufnahme in einem tollen Studio, Bauer Studios in Ludwigsburg, wo Sie ja gerne aufnehmen. Ganz tolle Adresse.
Sehr gerne.
Wir müssen jetzt natürlich mal reinhören in ein Stück von dem neuen Album, ein Klassiker von George Gershwin, They Can't Take That Away From Me. They Can't Take That Away From Me. Olivia Trummer hat sich hier selbst am Klavier begleitet. Heute ist unser Gast hier bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Warum funktionieren diese Jazzstandards eigentlich immer noch so gut, frage ich mich immer.
Ja, weil das große Komponistenkunst ist. Also das ist eben diese Kunst, nicht zu viel und nicht zu wenig aufzuschreiben und den Raum zu lassen, sodass auch neue Generationen wieder so ihren Teil beitragen können. Und ja, die Themen sind natürlich auch einfach zeitlos. Gibt's ja sehr viel zu sagen über die Liebe und wenn sie vorbei ist und wenn sie gerade anfängt und wie auch immer.
Immer das Gleiche, ja.
Nein, eben nicht. Also
sagen wir mal, die Kernthemen wiederholen sich in Variationen.
Ja, so kann man sagen, doch. Die sind ja auch wichtig, die begleiten uns ja alle irgendwie.
Auf diesem neuen Album, davon haben wir jetzt ja quasi ein Pre-Listening gehört, ne? Mhm. Das gibt's ja noch gar nicht im Handel, da singen Sie ausschließlich Englisch. Ist das ein Zugeständnis an das internationale Publikum vielleicht?
Vielleicht unterbewusst vielleicht schon, ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass es so insgesamt einen schönen Bogen ergeben hat. Ich bin ja recht vielseitig, das kann man ja praktisch über die letzten paar CD-Veröffentlichungen ganz gut nachvollziehen. Und jetzt habe ich irgendwie auch Lust, pro CD oder pro Platte, pro Album mal einen Bogen zu schlagen und dann vielleicht neue deutsche Texte kommen dann vielleicht beim übernächsten Album wieder. Also ich wollte das schon ein bisschen, das Album ist sozusagen dem Song an sich gewidmet und zwar auf Englisch international.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie im Englischen auch gut zu Hause sind. Das hat mit Ihrer Biografie zu tun. Sie haben in Ihrer Heimat Stuttgart Klavier studiert, Klassik und Jazz. Dann aber als Stipendiatin noch ein Studium an der Manhattan School of Music in New York drangehängt. Das ist ja eine absolute Top-Adresse. Was haben Sie aus dieser Zeit, ich glaube es war ein Jahr, mitgenommen aus New York?
Da habe ich viel mitgenommen. Also New York ist irgendwo noch meine Herzensstadt, immer noch, würde ich sagen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, auch gerade die Leute, die ich dort getroffen habe und die alle so hoch motiviert waren und alle wirklich um ihr Leben studiert und gespielt und was auch immer gemacht haben. Die waren alle voller Leidenschaft. Und irgendwie die Atmosphäre in New York ist halt einfach einzigartig. Da habe ich sehr viel mitgenommen. Auch unter anderem ist mir die Sehnsucht geblieben. Also ich bin dann ein paar Jahre später dann auch noch etwas öfter rübergereist und pflege meine Beziehung zur Stadt auch bis heute noch.
Haben immer noch einen Koffer in New York. Leider nicht, kann man sich nicht leisten in der Stadt.
Genau.
In den USA gibt es ja eine Menge hervorragender Jazzmusiker, gab es immer. Ich stelle mir das ja unglaublich stressig vor, in so einem Umfeld zu studieren und zu arbeiten. Wie ist denn das ergangen?
Also tatsächlich, als ich dort war an der Manhattan School, hatte ich wenig Zeit, abends noch viel oder lange abzuhängen irgendwo im Club. Das war wirklich, die meiste Energie ging da wirklich ins Studium. Da wurde sehr viel verlangt und das hat mir auch Spaß gemacht. Also so richtig die Szene dann kennenzulernen, das habe ich mir dann für ein paar Jahre später aufgehoben, sozusagen, wo ich dann nur dafür gekommen bin. Und also das, da taucht man dann auch nochmal tiefer ein und lernt noch neue Seiten an sich kennen.
Wann haben Sie denn Ihre Stimme als zweites Instrument für sich entdeckt? Denn Gesang haben Sie ja nicht studiert, Sie haben ja Klavier studiert.
Ja, die Stimme habe ich eigentlich zu Hause schon früh entdeckt. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das dann auch mit auf die Bühne nehmen wollte oder einfach so das Gefühl hatte, ja, das fülle ich aus. Ich denke, die Zeit in New York hat mir geholfen, so ein bisschen einen neuen Vorhang fallen zu lassen, sozusagen, weil mich eben noch niemand definiert hatte als Jazz-Pianistin. Und genau, also das hat mir ein bisschen die Lust mir Lust gemacht, eben das einfach wirklich doch als Paket zu sehen, dass ich das eben auch bin. Und dann kam es über die Jahre. Jetzt mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken.
Sie stammen ja aus einer Musikerfamilie, wurden früh ganz offensichtlich gefördert. Und ich habe gelesen, dass Sie in den ersten Jahren komplett nach Gehör gespielt haben. Stimmt das?
Genau, ja, das stimmt. Also meine Mutter war meine erste Klavierlehrerin und hat die Geduld gehabt, mir jeden Tag ein bisschen Unterricht zu geben und wirklich den Unterricht komplett ohne Noten stattfinden zu lassen. Was natürlich furchtbar war für meine Notenlesequalität, aber andererseits war es natürlich wunderbar für das Gehör und so, ja, vielleicht hat es mich auch noch mehr in die Improvisation geführt.
Ganz offensichtlich. Wobei ja die Improvisation auch in der Klassik durchaus beheimatet ist, im Barock und so weiter. Das gehörte ja dazu.
Ja, gehörte zumindest mal und ich glaube, kommt auch wieder.
Sie haben noch eine andere Musik sich gewünscht, die nicht von Ihnen selbst stammt, die ich aber sehr, sehr schön finde, von einem wirklich bemerkenswerten Duo, Bartholomew Bittmann. Ein wirklich wunderbar grooviges Stück. Ich frage Sie, wollen Sie erst was dazu sagen oder wollen wir es uns erst anhören?
Ich sag vielleicht dazu, ich habe die beiden beim Stuttgarter Theaterhaus Jazz Festival kennengelernt und war einfach sofort fasziniert, habe alle Platten gekauft und bin seitdem auch in Kontakt geblieben. Und das passiert ja gar nicht so oft, dass man wirklich vom Konzert so gepackt wird. Und ich denke, das wird man auch jetzt gleich hören.
Ja, die Besetzung Violoncello und Mandola lässt erstmal nichts Übles erahnen, aber dann geht's richtig ab. Und da muss man erstmal durchatmen. Steya, Bartholomew Bittmann waren das, ein Wunsch von Olivia Trummer, die mir hier im Studio bei Klassik à la carte gegenüber sitzt. Sie kennen die beiden persönlich. Was schätzen Sie an dieser Musik so besonders?
Ach ja, also es ist natürlich hochvirtuos, das hört man ganz, ganz, ganz schnell. Es ist hochkreativ und ich finde sehr originell. Also ich, klar, man kann das schon runterbrechen, was man da alles drin hört, aber für mich ist das einfach ein sehr eigenständiges, lebensbejahendes Duo und wahnsinnig präzise und überraschend. Also tolle Komposition und tolle Präsentation auch. Also die sind auch beide so, können das wirklich gut kommunizieren und das macht einfach Spaß.
Präsentation ist ein gutes Stichwort, das sind ja beides Österreicher und sie präsentieren sich in der Tat auch auf Videos und Fotos sehr virtuos, aber so ein bisschen wie Popstars und Rockstars, finde ich beinahe schon. Finden Sie das okay, angemessen oder kann man da auch mal sagen, oh, vielleicht ein bisschen zu viel?
Also ich würde sagen, wenn man so einen Inhalt präsentiert, dann kann man alles machen. Hauptsache möglichst viele Leute bekommt es mit, weil ich denke, dass es vielen Menschen gefallen würde. Also ich glaube, das ist alles sehr authentisch. Also ich denke, es muss Hauptsache authentisch sein und dann kann man eigentlich alles machen.
Wie viel Verpackung gehört denn zu der Musik, die Sie selbst machen? Ist das Jazzpublikum in den vergangenen Jahren diesbezüglich anspruchsvoller geworden oder kommt das immer noch in erster Linie auf die Musik an?
Also aus Sicht des Publikums kann ich das nicht beantworten. Also aus meiner Sicht schon. Mir ist die Präsentation nicht unwichtig, aber im Vergleich zur Musik natürlich ist ganz klar, wo meine Priorität liegt. Ich versuche immer, die Präsentation in den Dienst zu stellen von der Musik. Also ich versuche jetzt nicht so ganz das Klischee irgendwie, Hauptsache tiefer Ausschnitt und so. Also das ist überhaupt nicht meine Art.
Wobei es Kolleginnen gibt,
Musik
die das durchaus
verkaufen.
Auch machen.
Ja, das gibt es natürlich schon des Öfteren. Also diesen Weg habe ich nie eingeschlagen und so sehe ich mich auch nicht. Also ich möchte eigentlich mit meiner Fantasie kommunizieren und mit allem, wofür ich stehe. Und ja, die Tatsache, dass man dann halt eine junge Frau ist und ja, präsentabel ist, das wurde mir zum Glück jetzt noch nicht so wahnsinnig unter die Nase gerieben. Also das ist alles eigentlich immer recht organisch in die jeweilige Form geflossen, die dann die Musik eben bekommen hat.
Sie sind eine musikalische Grenzgängerin, aber definieren Sie schon in erster Linie, würde ich sagen, als Jazzmusikerin. Jazzmusiker können ja vom Verkauf ihrer Tonträger in der Regel nicht leben, also zumindest die wenigsten, geschweige denn von den Ausschüttungen der Streamingdienste, die immer wichtiger werden. Ganz verzichten kann man aber auf die neuen digitalen Verbreitungswege ja auch nicht. Das gilt ja auch für die sozialen Medien, die Sie selbst natürlich auch nutzen. Wie sehen Sie das? Haben Sie da eine eigene Haltung, eine eigene Philosophie entwickelt?
Ja, also meine Philosophie ist einfach, mich wirklich auf meine Musik zu konzentrieren, habe ich gemerkt. Also wenn man versucht, viel zu konstruieren und den Erfolg sozusagen zu organisieren, ich habe das Gefühl, das geht schief. Also ich fahre eher so die Schiene, dass ich wirklich nur das Nötigste drumherum organisiere, sondern dass ich wirklich darauf warte, dass man auch auf mich zukommt und das funktioniert teilweise auch ganz gut und den anderen Teil, den trage ich dann selber dazu bei. Aber ja, Facebook, sowas gehört natürlich schon irgendwie zum Basic Package. Meine Website gibt's natürlich, also mein Newsletter gibt's und
Instagram?
Solche Sachen. Instagram, ich habe tatsächlich einen einzigen Post
okay.
gemacht. Also
ist noch ausbaufähig.
Ich bin da sehr dezent.
Aber es gibt eine Fanseite quasi bei Facebook.
Genau. Also so ein Minimum gibt es natürlich schon.
Und ohne das geht's ja auch nicht, oder?
Nein, es macht ja auch Spaß. Also es ist ja auch schön, wenn man Plattformen hat, über die man was mitteilen kann und einfach auch diese Nähe noch findet zum Publikum.
Wie viele Konzerte ungefähr spielen Sie in diesem Jahr?
Oh, da müsste ich jetzt anfangen zu rechnen. Also
über den Daumen? 50? 100?
Ja, sowas dazwischen wahrscheinlich.
Okay. Wir hören noch einen Titel von Ihrem bisher unveröffentlichten Album. Am 15. Juni, haben Sie mir jetzt erzählt, kommt es dann in den Handel. Noch ein Standard, Nature Boy. Das war ja ein sehr großer Hit. Ich glaube, einer der ersten von Nat King Cole. Geschrieben hat das der Komponist Eden Abe. Das war ja wirklich ein sehr schräger Typ. Wissen Sie irgendwas über dessen Leben?
Also über sein Leben weiß ich nicht viel, aber meine Erinnerung beschränkt sich darauf, er ist ein Typ mit langen Haaren aus Brooklyn mit Fahrrad.
Und ohne festen Wohnsitz.
Oder so, ja, vielleicht kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber ja, so wer solche Texte schreibt, der kann leben, wie er will.
Ja, es war so ein früher Hippie im Prinzip und ein schräger Typ und hat dann irgendwann eine Skizze von einer Melodie, die er offenbar selbst entlehnt hatte, Nat King Cole zugespielt und er hat das mitgenommen und hat damit sehr viel Geld verdient und Eden Abe hat davon dann auch ein bisschen später profitiert. Also wirklich eine spezielle Biografie. Man findet auch schöne Bilder von ihm im Internet. Genau. Ganz interessant, sich mal mit dieser Person auseinanderzusetzen. Bei dem Stück, das wir jetzt hören, Nature Boy, spielen Sie nicht Klavier, sondern Fender Rhodes, also ein E-Piano. Und Sie singen natürlich dazu eine sehr schöne, groovige Fassung von Nature Boy. Nature Boy in einer sehr schönen, groovigen Fassung von Olivia Trummer. die hier Fender Rhodes spielt, mir gegenüber sitzt. Und das Fender Rhodes hat für Sie schon einen besonderen Reiz.
Ja, also Fender Rhodes ist auch eines meiner Lieblingsinstrumente und inspiriert mich irgendwie auch nochmal anders als das Klavier. Da ist diese Verbindung, dieses Schimmernde auf der einen Seite und dieses wirklich Bassige, dass eben der Ton stehen bleibt, sozusagen, das, ja, das lässt so eine andere Inspiration zu.
Ja, es hat richtig Wumms, es hat auch Seele, dieses Instrument. Ich finde, es lebt irgendwie.
Ja, also wirklich, man spürt, es ist irgendwie lebendig.
Und als wir gerade dieser Musik gemeinsam lauschten, haben Sie mir erzählt, dass dies nicht nur Ihr erstes Solo-Album ist, sondern auch Ihr erstes Live-Album. Wie ist das entstanden?
Genau, also es ist entstanden auf Anregung von den Bauer Studios in Ludwigsburg, mit denen ich ja schon einige Alben veröffentlicht habe. Die haben eine Reihe, wo live analog mitgeschnitten wird. Also da ist ein Konzert im Studio direkt mit 80, 100 Leuten oder sowas. Und da wird einfach alles direkt so, wie es an dem Abend passiert, mitgeschnitten. Und dann kann man eben noch auswählen, was alles auf die Platte kommt, weil die hat ja auch nur 45 Minuten. Aber das ist eine tolle Konzertreihe und das hat mich dann sehr gereizt, das auch mal auszufüllen und zu erleben.
Das heißt, das war jetzt alles ein Take?
Also es ist praktisch, sind lauter First Takes sozusagen. Also es gab ein Konzert und jeder Titel, den habe ich einmal gespielt. Genau, dann kann man eben auswählen, welche Titel es auf das Album schaffen.
Haben Sie denn jetzt Lust bekommen auf mehr Live-Alben, auf mehr Solo-Alben?
Ja, tatsächlich beides. Also sowohl, ich denke, durch dieses Album entdecke ich mich vielleicht auch noch mal mehr als Solistin auch. Das hat mich eigentlich schon immer begleitet, aber jetzt ist es irgendwie sozusagen offiziell. Und ich merke, dass das eigentlich ja einfach sehr sich stimmig für mich anfühlt. Möchte ich gerne weiterführen. Und andererseits das Live-Spielen, da hätte ich jetzt vielleicht vor 5 Jahren mir das noch nicht zugetraut. Aber jetzt mittlerweile habe ich da eigentlich große Lust, weil da nochmal sowas wirklich direkt aus dem Unterbewusstsein zu hören ist.
Den Klassik-Adaptionen bleiben Sie ja auch weiter erhalten. Was sind so aktuelle Projekte in dieser Richtung?
Ja, also das führe ich auch weiter fort. Ich hatte letztes Jahr die Premiere mit einem Quintett, sozusagen in der Classical-to-Jazz-Reihe zu sehen, mit dem ich mich auf Händels Messias bezogen habe. Das ist ein sehr schönes Projekt und da habe ich auch konkret Hoffnung, dass das im nächsten Jahr vielleicht als das nächste Album erscheinen wird. Das wäre so, wie ich die Klassik mir im Leben behalte. Ansonsten habe ich natürlich mein Trio nach wie vor. Ich habe ein deutsch-italienisches Quartett, wird auch Premiere feiern. Also ich arbeite an verschiedenem Material.
Was können Sie sich denn eigentlich noch so vorstellen? Sie sind ja jung, Anfang 30. Können Sie sich noch Arbeit mit größeren Besetzungen vorstellen? Mit der NDR Big Band hatten Sie ja auch schon mal das Vergnügen. Mit Symphonieorchestern, irgendwas in dieser Richtung?
Absolut. Also hätte ich große Lust. Also die Zusammenarbeit mit dem NDR, mit der Big Band war fantastisch, hat wirklich Lust gemacht auf mehr. Und wurde auch, ja, ich habe durchaus auch schon mal mit Symphonieorchester zusammengearbeitet. Viel zu wenig, wie ich finde. Ich hätte große Lust, eben mit meinen Kompositionen auch nochmal in größere klangliche Zusammenhänge zu treten. Und ja, das wäre vielleicht so ein Wunsch.
Und was wäre ein Wunsch-Auftrittsort für Sie?
Oh, ach Gott. Also wovon ich bisher noch träume, aber irgendwann hoffe ich, dass es Wirklichkeit wird, ist eine Tour in Japan.
Wieso Japan gerade?
Ach, ich hatte ja jetzt auch die Gelegenheit, dort einmal zu touren mit der Band von Kurt Rosenwinkel, mit der Band Kaipi.
Gitarrist, toller amerikanischer Gitarrist.
Genau, fantastischer, visionärer Jazzgitarrist, mit dem ich auch auf einem meiner Alben schon mal zusammengearbeitet habe, in dessen neuen Projekt ich jetzt auch mitspiele. Wir waren in Japan auf Tour und da habe ich das einfach so lieben gelernt und habe auch das Gefühl, da würden sich die Leute für interessieren und ich hoffe, dass das irgendwann klappt.
Ich drücke die Daumen, aber heute Abend erstmal was ganz Nahes und eine kleine Besetzung. Sie treten mit ihrem Duopartner Jean-Louis Trebeau auf in der Halle 424 im Hamburger Oberhafen. Um 20 Uhr geht es los. Gibt es noch Karten?
Also ich hoffe.
Also alle hin. Ich werde mir das auf jeden Fall auch anhören und freue mich sehr darauf, Sie da mal wieder live zu erleben. Viel Erfolg für dieses Konzert heute Abend schon mal. Viel Dankeschön. Publikum, viel Erfolg für das neue Album, viel Erfolg für das Album, was wir jetzt hier gehört haben, von dem wir gleich auch noch ein letztes Stück hören. Und vielen Dank, Olivia Trummer, dass Sie bei uns hier im Studio waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Das war Klassik à la carte mit Klaus Röck am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.